SRF 3.
Das Dementi aus dem Kreml. Moskau habe kein kompromittierendes Material über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump gesammelt. Es handle sich um Falschinformationen. Das Adieu des Noch-Präsidenten.
By almost every measure, America is a better, stronger place than it was when we started.
Amerika sei heute stärker als vor 8 Jahren, sagte Barack Obama in seiner Abschiedsrede. Wir fragen, ist das so? Das Kriegsschiff mit Wolldecken. Athen schickt den halb erfrorenen Flüchtlingen auf Lesbos Hilfsgüter. Und das Wetter bei uns. Heute und morgen gibt's im Norden zum Teil Regen oder Schnee. Dazu wird's windig. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt zuerst der Blick in die Nachrichtenredaktion zu Fabian Schlupp.
Die russische Regierung hat widersprochen, im Besitz von Informationen zu sein, die den künftigen US-Präsidenten Donald Trump bloßstellen oder erpressbar machen könnten. Ein Sprecher des Kremls sagte, entsprechende Berichte seien völlig falsch. Sie seien konstruiert worden, um den Beziehungen zwischen den USA und Russland zu schaden. Zuvor hatten Medien berichtet, Russland habe kompromittierendes Material über Trump, das aus britischen Geheimdienstkreisen stamme. Das FBI führe eine Untersuchung dazu durch. Nach dem heftigen Wintereinbruch in Griechenland sollen die Flüchtlinge auf der Insel Lesbos Hilfsgüter erhalten. Ein Kriegsschiff der Marine bringt laut Behördenangaben Heizlüfter, warme Decken und anderes Material auf die Insel. Zudem sollen bis zu 500 Flüchtlinge auf dem Schiff untergebracht werden. Bei Minustemperaturen harren auf Lesbos seit Tagen etwa 1000 Flüchtlinge in Zelten aus. Meteorologen rechnen damit, dass es in Griechenland wieder wärmer wird. Im Laufe des Tages werden 12 Grad erwartet. Wegen der Schneeschmelze warnen sie vor Überschwemmungen. Wohnwagen sind im Trend, zumindest in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. In den beiden Ländern wurden im vergangenen Jahr mehr als 3.500 Wohnwagen neu zugelassen. Das sind gut 16% mehr als im Vorjahr. Wie Auto Schweiz mitteilt, betrug der Zuwachs bei den Personentransportfahrzeugen wie Wohnwagen, Cars und Kleinbussen insgesamt knapp 12%. Bei den schweren Nutzfahrzeugen betrug das Wachstum 5%. Ein Rückgang wurde einzig bei der Einlösung von Lieferwagen verzeichnet. Das größte Risiko für die Weltwirtschaft ist die wachsende Ungleichheit bei den Einkommen. Zu diesem Schluss kommt das Weltwirtschaftsforum WEF in einer Studie. Das letzte Jahr habe gezeigt, dass die soziale Zerrüttung zu politischen Umbrüchen führe, heißt es. Deshalb müssen die Mächtigen der Welt dringend gemeinsame Maßnahmen ergreifen, um Not und Unsicherheit im kommenden Jahrzehnt einzudämmen. Für den Bericht hat das WEF weltweit rund 750 Risikoexperten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft befragt. Die mexikanische Währung ist auf den tiefsten Stand in ihrer Geschichte gefallen, 1,5 Wochen vor Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Für einen Dollar mussten zeitweise 21 Peso 85 gezahlt werden. Wegen der hohen Abhängigkeit Mexikos vom Handel mit den USA reagiert der Peso besonders stark auf die politischen Entwicklungen im nördlichen Nachbarland. Damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.466 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.0730 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0199 Franken. Das Wetter im Norden kommt im Laufe des Nachmittags Regen und Schneefall auf. Morgen geht es wechselnd bewölkt und zeitweise nass weiter. Schnee fällt oberhalb von 700 bis 1200 Metern. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad. Dazu bläst zeitweise kräftiger Westwind. Im Süden ist es morgen zunächst sonnig bei 5 Grad. Gegen Abend fällt etwas Regen und Schnee.
Info 3 Mittag.
Und da ist es noch einmal. Er sagte es noch einmal.
Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you.
Yes, we can. Wohl zum letzten Mal aus dem Mund des noch US-Präsidenten Barack Obama. Letzte Nacht in seiner Abschiedsrede. Noch einmal fesselt er seine Anhängerinnen und Anhänger, diesmal mit einer flammenden Rede für die Demokratie, die so gefährdet sei wie lange nicht mehr. Nun packt die Präsidentenfamilie den Rest zusammen. In wenigen Tagen verlassen sie das Weiße Haus. Zeit also, um Bilanz zu ziehen. Und da gibt's ein Fazit. Egal, wie man seine Amtszeit bewertet, historisch war sie auf jeden Fall. denn Barack Obama war der erste schwarze Präsident im Weißen Haus. Millionen Menschen setzten damals vor 8 Jahren, als alles begann, enorme Hoffnungen in den jungen Präsidenten und vor allem die Afroamerikaner waren aus dem Häuschen. Und jetzt, 8 Jahre später, was hat der erste schwarze Präsident der USA für die Schwarzen in den USA erreicht? Unser Korrespondent Beat Soltermann zieht Bilanz.
Chicago, Grand Park, 2008. Das Ende eines Wahlkampfes und ein Sieger, den vor wenigen Monaten noch die wenigsten Amerikanerinnen und Amerikaner kannten.
But tonight, change has come to America.
Mit dieser Wahl beginne ein neues Kapitel in der Geschichte der USA, sagte Präsident Barack Obama damals. Eine Zeit werde anbrechen, in der die Hautfarbe keine Rolle mehr spiele. Eine historische Wahl, nicht nur für Afroamerikaner, doch für sie ganz besonders.
We feeling real good about Obama!
It's amazing. I can't believe it.
Die Freude im Park war riesig. Die Wahl von Barack Obama sei für viele Afroamerikaner ein wichtiger Etappensieg in einem langen Kampf gegen Rassismus und für Gleichberechtigung gewesen, bilanziert heute Professor Calvin Warren von der George Washington Universität.
There was a lot of hope. And there was a lot of expectations. I mean, he campaigned on criminal justice.
Es gab damals viel Hoffnung, aber auch große Erwartungen unter Afroamerikanern. Obama hatte im Wahlkampf zum Beispiel versprochen, das Justizsystem so zu reformieren, dass es Schwarze nicht stärker benachteiligt als alle anderen Bevölkerungsgruppen. Doch das ist leider nicht geschehen. Obama habe die falschen Prioritäten gesetzt, findet der Professor für afroamerikanische Wissenschaften. Vor allem am Anfang, als Obamas Demokraten im US-Parlament das Sagen hatten.
He chose to use all of his political capital trying to pass healthcare reform. Now, not to diminish.
Er hat sein ganzes politisches Kapital für die Krankenkasse Obamacare aufgebraucht. Das ist nicht nichts. Aber was nützt einem eine Krankenkasse, wenn man von einem Ganoven oder einem Polizisten erschossen wird und stirbt?
Stops you and shoots you. I mean, what good is your health insurance if you're dead?
Calvin Warren hätte sich gewünscht, dass Obama sich stärker für die Probleme der Afroamerikaner einsetzt. Egal ob Arbeitslosigkeit, Einkommen, Hauseigentum oder sonst eine Statistik, sie schneiden fast immer schlechter ab als Weiße oder Hispanics. Doch Obama betonte immer wieder, er sei der Präsident aller Amerikaner.
I think part of that was that he did not want to say anything that was too divisive.
Obama wollte nichts sagen, was das Land hätte spalten können. Das hat ihn zögern lassen, die Probleme der afroamerikanischen Gesellschaft direkt anzusprechen. Vielleicht steckte aber auch politisches Kalkül dahinter. Hätte sich Obama stärker exponiert, hätte das kontraproduktiv sein und seine progressive Agenda insgesamt schwächen können. Was auch immer die Überlegungen. Obama hielt sich sogar dann zurück, als sich in seiner zweiten Amtszeit tödliche Konfrontationen zwischen der Polizei und Afroamerikanern zu häufen begannen. Er rief die US-Bevölkerung nach Ferguson, Baltimore und weiteren Orten zur Einheit auf, doch danach verschwand das Thema wieder aus den Schlagzeilen. Trotz allem, offene Kritik am Präsidenten, so wie sie Professor Calvin Warren äußert, hört man selten, wenn man mit Schwarzen spricht. Der Stolz überwiegt. Was auch immer Obamas Nachfolger im Amt plant, etwas könne dieser nicht rückgängig machen, sagt Calvin Warren.
What will remain and stand the test of time is that he was the first African American president.
Obama sei der erste afroamerikanische US-Präsident gewesen und er habe den schwarzen Mädchen und Knaben gezeigt, dass auch sie eines Tages ins Weiße Haus einziehen können. Und darauf ist selbst Calvin Warren stolz.
USA-Korrespondent Beat Soltermann über die 8 Jahre des ersten schwarzen Präsidenten im Weißen Haus.
Info 3 Mittag.
Es geht um Milliarden, es geht um Geldwäscherei, es geht um Korruption, es geht um Banken und es geht um einen Premierminister. Im sogenannten OneMDB-Skandal um den malaysischen Staatsfonds hat es einen Schweizer Banker erwischt. Der frühere Singapur-Chef der Schweizer Falcon Privatbank ist vor einem Gericht in Singapur schuldig gesprochen worden. Er muss 28 Wochen ins Gefängnis. Die Buße beläuft sich auf $90.000. Karin Wenger, für was wird der Ex-Banker denn nun genau bestraft?
Der Banker wird dafür bestraft, dass er Behörden bewusst in die Irre geführt hat, falsche Angaben gemacht hat. Es geht um Geldwäscherei, um intransparente Finanztransaktionen. Der 42-jährige Schweizer gestand, dass er den Singapurer Behörden bewusst eine Transaktion in der Höhe von 1,26 Milliarden Dollar verschwiegen habe. Ein Betrag, der eben im Zusammenhang steht mit dem Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds OneMDB. In diesem Staatsfonds klafft ein Loch von mehreren Milliarden Dollar und dabei flossen beinahe 700 Millionen Dollar von einem Konto der Falcon Bank auf ein Privatkonto des malaysischen Ministerpräsidenten Razak Najib in Kuala Lumpur, eine Transaktion, die der Schweizer nicht gemeldet hat. Und eben unter anderem dafür hat ihn das Gericht heute verurteilt.
Also es ist ein komplizierter Fall, es ist ein Riesenskandal, mehrere Länder, diverse Banken sind involviert. Welche Rolle in diesem Skandal spielte denn nun der Schweizer tatsächlich?
Der Schweizer ist ein Rädchen in diesem enorm komplexen Skandal, der wirklich alle Zutaten hat für einen ausgewachsenen Finanzthriller. Die Falcon Bank, die ihre Filiale in Singapur schließen musste, ist dabei die Drehscheibe. Sie hat den Hauptsitz in der Schweiz, gehört jedoch der Firma Abar Investment, die wiederum mit dem Abu Dhabischen Staatsfonds verbunden ist, also ja, kompliziert, verbandelt. Und der Schweizer Banker, der sagte immer wieder, dass er auf Anordnung von oben gehandelt habe, also praktisch auf Anweisung seiner Chefs in Zürich und Abu Dhabi. Und das heißt natürlich, dass die Kreise sich sehr viel weiterziehen. Einer der Hauptakteure ist Joe Low, ein malaysischer Geschäftsmann und Bekannter des Ministerpräsidenten. Es wird angenommen, dass Hunderte von Millionen Dollar von Konten der Falcon Bank an Mr. Low überwiesen wurden.
Also irgendwie ist auch der malaysische Premier in diesen Skandal verwickelt. Wo steht man denn in der Aufarbeitung des Falles? Wird es für den Premier nun wirklich brenzlig?
Bislang konnte sich Ministerpräsident Najib immer wieder den Kopf immer wieder aus der Schlinge ziehen. Er hat alle Anschuldigungen und alle Geständnisse, die es in diesem Skandal bis jetzt gegeben hat und eben die kompromittierend waren für ihn, als Verschwörung abgetan. Und er hat daran festgehalten, dass die knapp 700 Millionen Dollar, die vor 4 Jahren auf sein Konto geflossen sind, eine Spende von der saudischen Königsfamilie waren. Also dafür gibt es jedoch überhaupt keine Beweise. Und weitere Personen, die warten nun auf die Anklage in Singapur, weitere könnten nun untersucht werden, vielleicht sogar der Sohn von Ministerpräsident Najib. Und das könnte natürlich bekannte Details jetzt freilegen und damit könnte es vielleicht doch noch eng werden für den Ministerpräsidenten Malaysias.
Also der Fall wird weitere Kreise ziehen und wir werden weiter darüber hören. Besten Dank für diese Information. Das war Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger. Und das war Info 3, das kompakte News-Magazin, immer um 12 und um 17 Uhr verantwortlich heute Julia Villino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.